Bad Gottes gehen, eine Frage, hast du was mitgebracht, das ich segnen könnte? Denk drüber nach. Hast du irgendetwas für Anfänge? Vielleicht ein Schuh, ein extra Schuh. Und zwar, weißt du, der erste Schritt, Gott möchte den ersten Schritt segnen. Den ersten, und das ist der wichtigste, der erste Schritt, wichtiger als alles andere. Und wenn du den ersten Schritt gereicht hast oder irgendeine Aufgabe, ja, jemand ein Buch schreiben, ein Zeugnis oder Biografie oder was es auch immer ist, bring etwas mit und bete die ganze Zeit, Herr, was willst du segnen? Was soll ich anfangen? Oder wo soll ich anfangen? Was ist der Anfang? Und Gott segnet die Anfänge. Und zwar die Anfänge, die er in dein Leben schon längst hineingelegt hat. Die werden nur erweckt. Und denn er ist der Anfänger. Er legt aber diese Anfänge in dir hinein. Das muss nur entdecken. Das ist, was Gott jetzt segnen möchte. Und das wollen wir tun. Heute, Herr, der Herr segne dich. Lass uns aufstehen und lass uns den Segen Gottes erbitten. Der Herr lasse.
Praise Gott. Halleluja. Amen. Lass uns Platz nehmen. Herr, begegne mir. Wer wartet auf eine Begegnung Gottes? Amen. Amen. Ich auch. Ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wo ich heute aufhören werde. Ich habe ein Problem, als ich mich vorbereitet habe vor 3-4 Wochen und das Thema festgelegt habe, hat Gott mir eine Botschaft gegeben. Und die Botschaft war ganz einfach. 3-4 Sätze, mehr nicht. Eine Öse. Gott hat mir eine Öse gezeigt. Und Gott sagte, ich brauche eine Öse, wo ich meine Herrlichkeit einhängen kann, meine Kraft einhängen kann. Und dann vor 3-4 Tagen, als ich wieder so mir Gedanken machte, ich habe immer noch keine konkrete Botschaft gehabt, außer dieser Öse, dann hat Gott gesagt, meine Kinder, du, jeder Einzelne, du bist eine Öse für deine Familie. Durch dich soll dein Haus gerettet werden. Durch dich soll deine Arbeit, soll all das, diese Öse, du bist diese Öse. Und bei dieser Öse bleibe ich da. Und habe ich heute Nachmittag meinen Mittagsschlaf gemacht, bin ein bisschen älter. Ja. Braucht man das? Bei der Hitze auch sowieso, was sollst du ja richtig machen? Oder ins Schwimmbad gehen, habe ich hingelegt. Und dann hat Gott mir im Traum einige Bilder geschenkt und ein paar Sachen, die muss ich mit euch teilen, denn diese Dinge müssen gesegnet werden, damit Gott weiter wirkt und weiter etwas bewirkt. Aber wir sind die Öse, in dem sich die Herrlichkeit Gottes einhängt. Gott will sich bei dir einhängen und abschleppen. So Öse zum Abschleppen. Einfach, du bist die Öse, du stellst dein Leben ein Stück weit zur Verfügung. Du musst nicht alles machen, du musst dich nur abschleppen lassen von der Gnade Gottes. Okay, bevor ich in das Thema reingehe, Gott segne deine Anfänge, möchte ich einladen, zuerst mal für Mittwoch, was Beharrlichkeit bewirkt für Freitag, erste kommende Woche. Dein Leben ist in Gottes Hand, passt eigentlich dazu. Also ich bin immer so, ich setze mich hin und sage, Herr, was willst du? Was willst du? Zeig mir. Und dann gibt mir Gott die Stichworte und ich lebe nur von Stichworten, so von Impulsen, Stichworte. Das ganze Leben besteht nur aus Stichworten bei mir. So, und dann hat Gott gesagt, also dein Leben in Gottes Hand, unser Leben in Gottes Hand. Dann am Samstag wird das Thema sein, erfüllt mit heiliger Rebellion. Passt eigentlich gar nicht dazu. Du musst Wut bekommen auf den Teufel. Wut auf das Negative, Wut auf das Gottlose, Rebellion. Nein, das mache ich nicht mehr. Du musst ganz mutig und kühn Nein sagen können. So, dann am Sonntag kommenden Woche, jetzt nächste Woche, lebe unter der Anleitung Gottes. Und am nächsten Mittwoch, so Gott will, und wir leben wieder, wie erlebt man göttliche Wunder. Dann für diejenigen, Hedi braucht noch 3 Leute, sagt sie. Sie betet noch für 3 Leute, dass sie mit nach Kalitz zu dieser Gemeindefreizeit geht. Dann ist eine runde Zahl, sind alle gut untergebracht und gut versorgt. Und dann lohnt sich alles, die ganze Arbeit und so weiter. Vielleicht sind noch welche, die unentschlossen sind. Soll ich nicht? Du sollst. Weißt du, die Gemeinschaft. Und ich sage dir auch, warum, wenn du die Predigt heute gehört hast nachher und bevor ich anfange zu segnen, dann wirst du sagen, ich gehe lieber heute in die Freizeit und ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch kann. Ich sage euch, Gott hat mir etwas gezeigt und etwas gesagt, wenn du was tun willst, tu es jetzt oder nimmer, vergiss es. Es ist höchste Zeit. Der Tag wird kommen. Ich war so entsetzt, als Gott mir zeigte und ich betete, Herr, wie soll es weitergehen? Was soll ich segnen? Segnet die Anfänge. Wir sind am Anfang der Endzeit, wir sind am Anfang der letzten Tage und in den nächsten Monaten, vielleicht gerade nicht mal ein Jahr, vielleicht würde ich sagen fast nächstes Jahr, es kommt der Tag, wo Benzin 10 Euro kostet und nicht mehr 1,50 Euro oder 1,60 Euro. Ich will kein falscher Prophet sein, aber Gott hat zu mir gesprochen und sagt den Leuten, wenn ihr was tut, tut jetzt oder vergisst es. Wenn du das Leben genießen möchtest, genieße jetzt oder nachher kannst du nicht bezahlen. Wir gehen einer ganz großen Wirtschaftskrise entgegen. Und ich möchte kein falscher Prophet sein oder dir etwas sagen, was nicht kommt. Es kommt. Vor 30 Jahren hat Gott mir ein Bild gezeigt von der kommenden Armut, diese Schere Arm und Reich. Und dann habe ich einen Artikel veröffentlicht worden, die haben gesagt, das passt nicht, das ist nicht zeitgemäß, das wird nie kommen. Heute reden alle von der Armutsschere und die Armut wird noch größer. Gott hat mir gezeigt, heute beim Mittagsschlaf, dass die ganzen sozialen Sicherungen zusammenbrechen werden. Und so weiter. Und dass Renten gekürzt werden, Hartz IV gekürzt wird, denn der Staat kann das nicht mehr bezahlen. Die tun so, als ob. Vergiss die ganzen Gurus, die da irgendwie was predigen und erzählen, es wird Aufschwung geben. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Geschwister, und das ist, was wir heute brauchen. Und Gott hat mir eine Botschaft gegeben, wie geht es mit dem Volk Gottes weiter, wenn diese teure Zeit kommt, wenn dieser Götze Ölfass, von dem ich heute Morgen gepredigt habe, steht in Zacharia, kannst nachlesen, diese Bilder mit diesem Ölfass, und wo dieser Götze Ölfass steht. Und alles dreht sich nur um diesen Fass, um dieses Fass und Barrel. Barrel wird gehandelt in Fässern und so weiter. Man berechnet, so und so viel kostet jetzt ein Barrel. So, okay. Gott segne deine Anfänge. Ich versuche ganz schnell durchzugehen und werde bei diesen Sachen bleiben, was mir groß geworden ist. Und du denkst immer nach, was habe ich zum Segnen? Gott kann nur etwas segnen, was du mitgebracht hast. Und wenn du es nicht mitgebracht hast, dann schreib wenigstens auf dem Zettel. Du solltest nicht nach vorne kommen. Und ich werde zuerst einmal all die nach vorne holen und für die beten, die etwas mitgebracht haben. Was hast du im Hause? Hat der Herr gesagt zu dieser Witwe. Was hast du im Hause? Ja, deine Magd hat nur ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl. Und dann sagst du, okay, das ist es. Das ist es. Das reicht. Dieses bisschen, was du hast, das wenige, das dir zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig ist. Dieses etwas sollst du bringen und Gott wird es segnen und du wirst Wunder erleben. Wunder erleben, du brauchst ein Wunder. Und die Bibel sagt für mich, und das war, was Gott mir auch gesagt hat, mein Volk soll viel erwarten. Und es soll nicht einfach mich beleidigen und wenig erwarten. Je mehr du erwartest, desto mehr wird Gott dir geben. Erwarte Großes von Gott. Und irgendjemand, ich weiß nicht, wer es ist, aber irgendjemand, ich warte auf diese Person muss einen Schuh mitgebracht haben. Nein, du lachst, es ist lächerlich. Ich muss heute einen Schuh segnen. Vielleicht nicht gerade dein Schuh, aber irgendjemand speziell ist hierher gekommen, einen Schuh. Du musst einen Schritt, eine Entscheidung treffen und du hast Angst vor der Entscheidung. Du weißt nicht, wie die Dinge ausgehen werden. Und Gott hat gesagt, ich muss den Schuh segnen, damit du den ersten Schritt im Namen Gottes machen kannst. Irgendjemand, bei dem werde ich einen Schuh segnen müssen heute. Also, wenn es nicht ist, ist okay, dann war die Person Gott nicht gehorsam. Aber irgendjemand hat von Gott einen Impuls gebracht, ich habe nichts, ich nur noch meinen Schuh. Anderen sagt Gott, zieh aus die Schuhe, aber hier, du darfst deinen Schuh mitbringen. Okay, nur nebenbei, ich sage das nur, sei frei. Alles, was Gott je angefangen hat, hat er immer gesegnet. Und Gott will bei dir etwas ganz Neues anfangen. Vergiss das Alte, vergiss was war, vergiss was gewesen ist. Gott will was Neues in deinem Leben wirken. Gott segnete die Menschen, sagte, seid fruchtbar und mehret euch und so weiter. Deshalb gibt es heute so viele Menschen und ganz besonders so viele Chinesen, die musst du besonders gesegnet haben, denn da gibt es 1,4 Milliarden davon. Hätte Gott die ersten Menschen nicht gesegnet, gäbe es heute nicht so viele Menschen und wahrscheinlich gäbe es gar keine Menschen. Aber weil Gott den Menschen gesegnet hat und was Gott segnet, das bleibt erhalten. Und deshalb, du brauchst etwas, das erhalten bleibt. Das erhalten bleibt in den Stürmen der Zeiten, Krisen. Und wie viele Stürme hat die Menschheit durchgemacht? Und die Menschheit ist erhalten geblieben, weil Gott die Menschen gesegnet hat. Mann und Frau, die kriegen immer Kinder, die können machen, was sie wollen. Und es klappt immer. Gott hat die Chinesen besonders und die Inder besonders gesegnet und so weiter. Er braucht sie für die Endzeit. Der Weg der Könige vom Aufgang der Sonne wird vorbereitet. Ich habe meine Vision, was Gott mir gegeben hat über Saudi-Arabien, könnt es nachlesen oder im Internet nachlesen, wo auch immer. Ein amerikanischer Bruder, ein Offizier, ein Militärmensch, der hat das schön bearbeitet und hat sogar Karten dazu gesagt. Und dann sagte Bruder Matutis, oder schrieb mir zurück, Bruder Matutis, du bist voll im Recht, denn der Euphrat, der persische Golf, ist nichts anderes als die Verlängerung des Euphrats. Und da Saudi-Arabien als nächstes. Und zwar in einer langen Küste, in langen Weite und dergleichen. Und die Chinesen warten auf das Öl, was in Saudi-Arabien gelagert ist. Also, ich liege gar nicht so verkehrt. Und er hat Karten dann an diese Prophetie noch Karten angehängt. In Englisch natürlich so, seine Karten, die er da irgendwo hat. Aber ich will nur sagen, wenn wir uns vom Geist Gottes leiten, wir sind up to date, aktuell. Und wir brauchen die Leitung des Heiligen Geistes in der letzten Zeit, denn wir werden sonst nichts zu essen finden und nichts zu trinken. und wenn, dann ist alles vergiftet. So, Gott tut nichts ohne Absicht. Gott hat Saat und Ernte gesegnet und deshalb hört Saat und Ernte nicht auf. Was Gott gesegnet hat, hört nicht mehr auf. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Der Gesegnete ist immer gesegnet. Halte dich fest, wenn du das nicht glauben willst und schnall dich an, aber ich sagte, der Gesegnete ist gesegnet, egal was passiert. Der Segen Gottes nimmt nichts zurück. Was Gott einmal gesegnet hat, ist gesegnet. Und weißt du, wenn dann Fluch draus wird, aus dem Segen Fluch wird, dann wächst das Kraut, wird zum Unkraut. Verstehst du? Dann der Segen Gottes wird dann zur Fülle und du weißt nicht mehr, was du damit anfangen sollst, wie dieser reiche Kornbauer. Die Scheune wird größer, jetzt muss sie wieder vergrößern und so weiter und so weiter. Und dann übernimmst du dich und das wird dann zum Fluch. Also der Segen Gottes, Gott nimmt den Segen nicht zurück. Der ist da. Und wenn du Gott nicht gehorchst und nicht das tust, was der Herr sagt und so weiter, dann wird er so üppig, so massiv, dass du dabei sogar stirbst, erstickst oder zugrunde gehst. Also der Segen wird dann, das übersteigert sich, dann lässt Gott einfach laufen. Dann wird, ja, nicht, dass alles verwüstet und so weiter, nein, das wird wachsen und so weiter. Da wird so viele Leute geben, dass es dann zu Problemen sogar kommt und Kriegen kommt und zu Kriegen kommen muss. Gott hat den Segen gemacht und der Segen ist von Gott. Und Gott hat alles, was er gemacht hat, immer gesegnet. Gott konnte die Sprache der Menschen, der hat sie gesegnet und sagt, es seid gesegnet und so weiter. Und er konnte das Einzige, was er machen konnte, dass dann sich die Sprachen sich so vermehrt haben, sich so multipliziert haben. Kannst du es vorstellen, dass die Franzosen mal Deutsch gesprochen haben? Das ist diese Sprache und so. Aber jetzt verstehen die Franzosen und die Deutschen überhaupt nicht mehr. Weil sich dann plötzlich die Sprache sich so entwickelt hat, weil der Segen so stark war. Und Gott verwirrte. Gott hat noch mehr davon gegeben. Und wenn Gott immer was mehr noch davon gibt, dann wird es umso schlimmer, wenn wir es nicht verdient haben. Was Gott also einmal gesegnet hat, das bleibt gesegnet. Das Auto ist uns ein Segen. Also was würden wir ohne Auto machen? Aber der Segen kann uns auch zum Verhängnis werden. Wir können uns damit in den Tod rasen, andere überfahren, die Umwelt zerstören und so verschulden, dass wir nicht mehr bezahlen können. Das alles kann das Auto bewirken und kann ein Segen sein. Gott hat gesegnet. Und das, was Segen geworden ist, kann zum Fluch werden, wenn wir nicht aufpassen. Gott hat die Organisation gesegnet. Seid klug und so weiter und plant und macht euch die Erde untertan, hat er gesagt, und herrsche darüber. Aber dann kann die Organisation zum Verhängnis werden und das wird zum Verhängnis. Das wird alles überorganisiert, übergeplant und über und über und über und über. Und dann wird der Mensch versklavt, vermarktet und wird sein eigener Kerkermeister. Gott segnet die Anfänge, das ist immer, was er segnet, immer die Anfänge. Und jetzt kommt es darauf an, was machst du, lieber Mensch, da draus? Gott segnet deinen nächsten Schuh, den Schuh segnet er und dann, wohin gehst du? Du lenkst nachher die Füße und die Schuhe, in welche Richtung sie gehen. Aber er segnet dich, er segnet immer das Erste und dann kommt es darauf an, was machst du da draus? In Psalm 87, Vers 7 heißt es, alle meine Anfänge, also alle meine Ursprünge sind in dir, Herr. Alle meine Wurzeln sind in dir. Alles, was du bist und was du kannst und was du hast, ist von Gott gegeben. Und dann segnet er und das gedeiht und entwickelt sich. Also du bist dieser Aufhänger. Wenn wir Gott um Segen bitten, dann bitten wir Gott um eine neue Bestätigung der Dinge. Also Herr, ich habe diese Idee von dir, ich habe diesen Plan von dir und ich möchte mich jetzt das und ich möchte dafür sorgen, dass du dich damit identifizierst, damit du einverstanden bist mit mir, was ich vorhabe. Die Idee habe ich von dir. Den Plan habe ich von dir. Die Vision, den Traum habe ich von dir. Und jetzt, Herr, segne diesen Traum. Schreib deinen Traum auf. Dein Urtraum. Deine Urvision. Wenn die Sache von Gott nicht ist, kann sie auch nicht gesegnet werden. Wird sich auch nicht weiterentwickeln. Aber wenn sie von Gott ist und Gott sie bestätigt und Gott dazu steht und es anerkennt, es wird gesegnet. Diese Anfänge. Weißt du, wenn Gott etwas schafft, dann brauchst du keinen Beipackzettel. Und es hat auch keine Nebenwirkung. Nimm so einen Apfel. Ist alles gesegnet. Der Apfel ist gesegnet. Aber die Medizin, die der Doktor dir verschreibt, da brauchst du den Apotheker noch dazu und die Erklärung wie und was. Und oft sind die Nebenwirkungen schlimmer als die Heilung, die da versprochen wird. Die Nebenwirkungen. Alles, was einen göttlichen Anfang hat, was Gott dir ins Herz gepflanzt hat, das ist gesegnet. Und jetzt musst du nur noch kommen, Herr, bestätige das, ich habe es empfangen. Gib deinen Segen dazu, gib deinen Amen dazu. Ja, so ist es. Und das, was Gott dir jetzt heute im Lauf dieses Gottesdienstes unter der Salbung des Heiligen Geistes zeigt, das schreib nieder oder halt es fest für dich. Und manches wird sich nicht sofort erfüllen, aber es wird in diese Richtung gehen. Wir stehen am Anfang von einem Durchbruch. Und ich habe die Botschaft, die Gott mir dieser Tage auch, was heißt dieser Tage, schon vor ein paar Wochen sogar gegeben hat, wir sind bestimmt für das Leben danach. Nach der Sintflut, nach Untergang von Sodom und Gomorra, nach der Zerstreuung, nach den Kriegen und so weiter. Wir sind für das Leben danach bestimmt, nach der Krise, die kommt, nach der Endzeit. Aber wir müssen jetzt schon die Grundlagen dafür legen, die Fundamente für das, was kommt. Und ist deshalb so wichtig, dass wir einen guten Anfang haben. Und jemand hat einmal gesagt, ein guter Anfang ist ein halber Durchbruch. Ein guter Anfang. So wie du die ersten 3 Sekunden nach vorne kommst und vorne dich hinstellst, so stehst du nachher für den Rest der Zeit. Die ersten 3 Sätze sind wichtig. Und deshalb, du solltest nicht gleich mit einem Roman anfangen. Am besten ist, du nimmst es gleich ein paar Sätze raus und dann fängst mittendrin an. Denn dann bist du richtig. Und in diesen Minuten, in diesen Sekunden bist du mittendrin. Der Anfang. Der Anfang. Ein guter Anfang. So wie du irgendwo auftrittst. Und du weißt ja, so der erste Eindruck. Na, die sind nichts, komm, vergessen's. Oder, und so weiter. Oder, da steckt was dahinter. Der erste Eindruck, und arbeite immer an dem ersten Eindruck, an dem ersten Segen, deine ganze Bewerbung, die kannst du auf den Mond schießen. Der erste Eindruck, den der Chef von dir hat, wenn du kommst, wie du die Tür aufmachst und wie du reinkommst, wie du dich benimmst und wie du reagierst, das ist ausschlaggebend. Der erste Eindruck, so wie du die Hand gibst, manche geben nur einen Fischschwanz in die Hand einem. Verstehst du? So wie du auftrittst. Weißt du, gib dann doch mal die Hand, guck mal, ob es Fischschwanz ist oder wirklich eine harte Hand. Und da kann man schon spüren, so der erste Eindruck, Segen. Geschwister, der Segen Gottes ist, das soll vorne an in unserem Leben stehen. Bevor du eine Entscheidung triffst, bevor du etwas tust, ich will den Segen Gottes mir erbitten. Ich war so erstaunt in Saragossa, und dort sind nur Katholiken in Spanien und so weiter. Wir kommen morgens ganz früh, da ist alles, wir haben draußen unterwegs irgendwo übernachtet in unserem Wohnmobil. Und dann kommen wir nach Saragossa rein, und was sehe ich? Geschäftsleute in Seidenanzügen, die gehen nach vorne in diese großen Kathedrale, legen da ihren Koffer hin und legen die Hände auf den Koffer, so wie die Pfingstler oder Charismatiker machen würden. Und die segnen den Koffer und so weiter und sprechen ein Gebet und stehen auf. Ich dachte, das wäre jetzt ein Einzelmann. Mal so ein armer Geschäftsmann, der sich da verlaufen hat in der Kirche. Nein, permanent. Wir waren dort in dieser Kirche, weil die Kirche offen war dort und wir so ein bisschen die Kirche besichtigt haben, eine alte Kirche, dieser Dom von Saragossa. Aber da kamen immer wieder Leute, Geschäftsleute, ich war verblüfft, Geschäftsleute, die kamen in diese Kirche, legten es nieder und beten für Sachen. Wahrscheinlich hat der Pfarrer dort gepredigt oder gelehrt und so weiter, dass es am Segen Gottes alles gelegen ist. Bevor du irgendetwas anfängst, bevor du hinausgehst in die Welt und bevor du den Teufel und so weiter ins Angesicht schaust, solltest du erst das Angesicht Gottes geschaut haben, die den Segen Gottes abholen. Und dann können die Menschen dir nichts mehr ausmachen, und die machen dir auch nichts mehr aus, wenn du Gottes Angesicht geschaut hast. Der Segen Gottes, Gott hat zugemacht, genickt, und das reicht dir schon. Das reicht dir schon. Du brauchst da kein Krimi und kein Roman und keine große Offenbarung. Du brauchst nur die Zustimmung Gottes für dein Leben. Ich habe eine Botschaft, die muss ich hier unbedingt noch weitergeben. Ich müsst ein bisschen aufpassen und da bleiben und warten mit eurem Segen. Ihr kriegt alle einen Segen. Ich nehme Zeit bis nach Mitternacht, wenn es sein muss. So. Für deine Heilung, du musst den Segen empfangen, sonst wirst du nicht gesund. Und Gott zeigte mir, du kannst Medizin nehmen, und ich bin nicht gegen Medizin, aber du solltest die Medizin segnen, damit die Medizin gesegnet ist, sonst vergiftest dich. Sonst hast du noch schlimmere Folgen als sonst was. Bevor du deine Medikamente nimmst, die der Arzt dir verschreibt, das solltest du erstmal zu Gott bringen und segnen. Vielleicht hast du deine Tabletten da. Komm und lass deine Tabletten segnen, damit die wirken. Und wenn die nicht gesegnet sind, der Schuss geht nach hinten. Das hat Gott mir gezeigt, das soll ich euch sagen. Leute, schluckt nicht Medikamente, sondern schluckt nur gesegnete Medikamente. Wo die Hand draufgelegt sind. Denn die Heilung kommt von Gott. Entweder von links oder von rechts. Gott heilt entweder mit der linken Hand oder mit der rechten Hand. Aber Gott will gesegnete Medizin dir geben, gesegnete Heilmittel dir geben, gesegnete Nahrung dir geben. Und wir sollen gesegnetes sein, und wir sollen nur gesegnetes Zeug in uns schlucken und nicht ungesegnetes. So viele Leute wundern sich, warum nützt die Medizin nicht, die schluck schon pfundweise und so weiter, aber die hilft nicht, weil es nicht gesegnet ist. kann selbst eine ganze Tonne verschlucken, aber das wird dir nicht helfen, weil es nicht gesegnet ist. Du brauchst gesegnete Medikamente. Und wenn du dann eine gesegnete Tablette nimmst, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und dann schluckst und nimmst, und du wirst sehen, Wunder werden passieren. Das ist genauso, als wenn du Abendmahl nimmst. Es kommt von Gott. Aber ungesegnet, du wirst verzaubert. Ungesegnet, das hat Nebenfolgen und Nebenwirkungen. Da nützt das ganze Beipackzettel, alles was da draufsteht, nützt gar nichts nicht, weil es nicht gesegnet ist. So, du bist nachher schlimmer dran als vorher. Der Segen Gottes ist es, der so wichtig ist, dass er am Anfang da ist und nicht erst am Schluss. Ja Herr, guck mal, jetzt habe ich schon alles probiert. Ist der Anfang gesegnet, ist alles gesegnet. Anfang ist so wie die Weichenstellung für den Rest deines Lebens. Es wird die Richtung vorgegeben. Ist ein Anfang gesegnet, ist alles gesegnet. Geschwister, und es ist so wichtig, so viele Menschen sind ungesegnet. Ich mache mir keine Gedanken über meine Kinder, ob die gerettet werden, nicht gerettet werden, was sie machen und was sie nicht machen. Ich bete nicht mal für meine Kinder. Ich muss euch ehrlich sagen, dass ich das gar nicht tue. Das ist für mich Zeitverschwendung. Ich habe meine Kinder Gott geweiht, ich habe meine Kinder Gott übergeben und es ist jetzt sein Problem, für meine Kinder zu sorgen. Ich habe meine Kinder segnen lassen vom Herrn und die sind gesegnet und, der Herr wird sie zurückführen und der Herr wird sie ins Lot bringen und der Herr wird alles recht machen, weil die gesegnet sind. Halleluja. Und ich danke Gott höchstens nur noch, dass meine Kinder gesegnet sind und dass sie unter dem Segen Gottes stehen und meine Enkelkinder und so weiter. Ich plag mich nicht ständig, oh Gott segne unsere Kinder. Nein, die sind gesegnet und die bleiben gesegnet. Und ich muss nicht jeden Tag zum Heiland kommen und sagen, Herr, segne das. Es ist gesegnet. Und deshalb, wenn du dein Kind, dein Sohn, deine Tochter dem Herrn geweiht hast und dem Herrn zur Verfügung gestellt hast und dem Herrn übergeben hast, gehört es dem Herrn und es ist nicht mehr dein Kind und du hast kein Recht mehr, das Kind aus den Händen Gottes zu nehmen. Es gehört dem Herrn. Samuel gehörte dem Tempel. Und es war im Haus Gottes. Und dein Kind, wenn du, und weißt du, ich muss sagen, selbst wenn du das Kind bei der Taufe, auch wenn es nicht biblisch ist, ist egal, aber du hast im guten Glauben dem Herrn das Kind geweiht, das Kind steht unter dem Schutz und Segen Gottes. Und wenn du das Kind, wie wir das machen, wir segnen die Kinder, Jesus sagt, lasse die Kindlein kommen, denn solche ist das Reich Gottes. Jesus herzte die Kinder, Jesus küsste die Kinder und die waren gesegnet. Weißt du, der Segen Gottes ist, Gott hängt sich ein. In dem Moment, wo Gott etwas übergeben wird, Gott anvertraut wird, hat sich Gott eingehängt und er hat belegt. Der Segen ist nichts anderes als die Belegung Gottes. Der ist belegt von Gott. Meine Kinder sind von Gott belegt und ich mache mir keine Sorgen um sie. Und ich weiß, Gott wird mit allen zurechtkommen, so wie mit mir zurechtgekommen ist. Weil die unter dem Segen Gottes stehen. Wenn deine Ehe unter dem Segen Gottes steht, Dann kann, selbst wenn alles mal schief gehen würde und mal die Turbulenzen kommen und so weiter, du kannst dich drauf verlassen, meine Ehe ist unter dem Segen Gottes. Viele Ehen sind nicht unter dem Segen Gottes geschlossen worden. Weißt du, du hast einen Priester geholt oder Pfarrer geholt oder Pastor geholt, aber hast du Gott geholt? Hast du Gott gebeten, komm in unsere Mitte. Sei du zwei Egoisten und dann das Haar dazwischen, Ehe, das ist bei Deutsch. Und dazwischen ist der Herr. Ist der Herr dazwischen? Wenn der Herr in diese Ehe hineingenommen wurde, dieser Bund zutritt, also wir Christen haben so mehr Ehe. Da ist der Herr Jesus auch dabei. Wir müssen die Schwestern das vorlieb nehmen, dass noch ein Mann da ist, der Herr Jesus. Und die Brüder müssen das vorlieb nehmen, dass die Schwestern noch jemanden da haben, den Herrn Jesus. Okay? Ist dein Kind gesegnet, dann bleibt es gesegnet. Und du musst nicht jede Woche segnen. Ich sage das, weil viele Gotteskinder damit Probleme haben. Segen ist Gott weihen, Gott zur Verfügung stellen, Gott überlassen. Das ist Segen. Segen ist einfach jemand mit Gott belegen. Die Frage ist, ist dein Beruf, deine Arbeit von Gott gesegnet? Wir haben für dich heute gebetet. Du fängst Montag die Stelle an. Weißt du, das ist ganz arg wichtig. Wenn du eine neue Stelle anfängst, du solltest so viel Ehrfurcht und so viel Respekt vor Gott haben und so viel Demut vor dem Herrn haben und du solltest ins Haus Gottes kommen, wenn du irgendwas Neues anfängst, eine neue Arbeitsstelle. Meine Enkelin, die hat einen Schulranzen gekriegt und sie hat extra den Schulranzen hier in der Gemeinde mitgebracht. Denn jetzt beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt, hat sie gemeint oder und so weiter. Mit einem leeren Schulranzen kam sie hierher. Nur als Beispiel. Du fängst was Neues an und du musst es unter dem Segen Gottes, deinen Beruf, deine Arbeit, deinen Dienst oder was es auch immer ist, unter dem Segen Gottes, deine neue Arbeitsstelle, unter dem Segen Gottes anfangen. Sonst klappt's nicht, Leute. Und das ist das Fiasko, warum es nicht klappt. Gott hat mir hier heute Nachmittag im Schlaf gezeigt, bei den meisten Leuten klappt's nicht, weil es nicht unter dem Segen Gottes steht. Die fangen an, wir machen das schon. Du kannst die Welt nicht schaukeln. Die Welt ist aus den Angeln geraten. Aus dem Gleichgewicht. Ist dein Beruf gesegnet? Hast du Gott um Segen gebeten? Dann wirst du keine Not dabei haben. Wenn nicht, wird es dich ins Grab bringen, dich ruinieren und dich auffressen. Hat Gott mir gesagt, soll ich euch sagen. Wenn es nicht gesegnet ist, wird es dich kaputt machen. Deine Arbeit wird dich kaputt machen. Dich erledigen. Ist deine Arbeit schon gesegnet? Ja. Noch nicht ganz, okay? Aber du bist dran. Gott zeigt mir, du fängst auch eine neue Arbeit an oder sollst eine neue Arbeit anfangen. Und Gott zeigt mir, du solltest deine Arbeit segnen lassen, dann wird alles klappen. Dann wird alles recht werden. Dann wird es funktionieren. Und es funktioniert nicht, weil wir nicht unter dem Segen Gottes stehen. Wo der Herr das Haus nicht baut, alle Arbeiten, alle Firmen, alle Agenten, alle Agenturen, der arbeiten alle vergeblich. Hast du schon für deine Aufgaben, die du tust, den Segen Gottes erbeten? Die Arznei ist dir gesegnet. Der Arzt, wo du hingehst, vielleicht du wechselst deinen Arzt und sagst, das hat bei dem nicht geklappt. Hast du schon den Arzt gesegnet? Der Arzt kann dir nur dienen, ein Mensch kann dir nur dienen, wenn du ihn gesegnet hast, sonst fuschert er. Und sonst wundert er sich nachher, wann, und die Ärzte fuschern heutzutage manchmal. Und manchmal sogar sehr schlimm. Und die machen Kurpfuscherei sogar. Aber wenn du den Segen Gottes erbeten hast für diesen Schritt, für diesen Akt, und ich gehe jetzt morgen zum Arzt, Pastor, kannst nicht für mich beten. Und ich habe morgens ganz wichtige Sache. Und weißt du, da kann mich töten oder kann mich lebendig machen. Der hat es in der Hand. Und so weiter. Du brauchst den Segen Gottes. Du brauchst eigentlich für jeden Schritt deines Lebens den Segen Gottes. Für jeden Schritt. Das ist aber auch Segnungsgottesdienst heute. Segnen ist, alles aus der Hand Gottes zu nehmen. Es hängt bei uns viel von dem, wer uns unterstützt, wer hinter uns steht, wer, mit wem wir übereinstimmen, wem wir uns unterordnen. Wie sieht es bei dir aus? Der Herr will der Urheber und der Vollender unseres Glaubens sein. Bestimmt er dein Leben heute? Hat er das letzte Wort? Nicht der Arzt und nicht der Rechtsanwalt und nicht irgendjemand, sondern hat der Herr das letzte Wort? Und wir stehen jetzt am Anfang einer ganz neuen Epoche. Und ich sage euch noch, ich gehe ganz schnell durch, was Gott mir heute mit Nachmittag gezeigt hat. Ein Stück prophetisch, denn Gott redet prophetisch in die Zukunft. Und der Herr sagt, wir stehen am Anfang der Wehen. Endzeit. Am Anfang der Wehen, der Katastrophe. Wehe heißt auch Katastrophe übersetzt. Und wir brauchen viel Gnade Gottes. Kinder Gottes, wir brauchen viel Gnade Gottes für die nächsten Wochen, Monate und Jahre, die vor uns liegen. Wir brauchen viel Gnade Gottes. Wegen uns wird sogar die Zeit verkürzt. Deshalb brauchst du die Hilfe Gottes. Unsere Zeit ist eine entsicherte Zeit. Das Countdown läuft. Die Apokalypse ist wahrscheinlich schon bei Punkt 6 angekommen. Wenn ich lese von diesen Ölfässern, ist auch die sechste Vision beim Zacharia und die sechste Posaune, die letzte Posaune, und dann wird der Ton ertönen beim letzten Ton der letzten Posaune, und dann wird der Herr kommen. Und ich habe euch heute die sechste Vision vom Zacharia gesagt, Fass Öl, mit der Welt geht's bergab. Die Welt ist hoffnungslos verloren. Die Energiekosten werden alles übersteigen und alles zunichte machen. Der Götze des Materialismus ist zum Scheitern verurteilt. Gott hat der Wirtschaft, der Globalisierung, der Weltwirtschaft den Krieg erklärt. Und wir sind mittendrin, in den Fronten. Wir geraten in den Fronten, wir sind diejenigen. Und der Tag ist nicht mehr weit. Und das, also ich habe gedacht, Herr, ich fantasiere. Aber ich habe gesagt, Herr, wenn du das mir sagst, nehme ich das aus deiner Hand. Der Tag wird kommen, wo ein Liter Benzin 10 Euro kostet. Schreibt euch auf, wenn ihr nicht glaubt, und ihr werdet es noch erleben und bezahlen. Die Energiekosten werden steigen. Gott greift diesen Götzenmaterialismus an. Und weißt du, mein Auto Gott und meine Firma und so weiter, meine Arbeit, die ganzen Götter werden erschüttert. Es werden keine neuen Ölfelder mehr erschlossen oder auch mehr, findet man auch gar keine mehr. Die Ölförderung geht jetzt weit rapide abwärts, nimmt ab, und immer mehr wird gebraucht an Energie in dieser Welt. Nächstes Jahr, ich glaube, dass es nächstes Jahr die nächste Ölkrise ansteht, und in diesem Maß, wie wir es noch nie gesehen haben. Weißt du, alles muss transportiert werden und so weiter. Und alles hängt vom Öl ab, von diesem Fass Öl. Als Gott mir dieses Bild vom Zacharia zeigte, mit diesem Ölfass und diesem Barrel und dieser Frau drin und der, was man dann nachher im Tempel stellte und als heilig erklärte, da sind wir mittendrin. Chinas Wirtschaft wird in den nächsten Monaten, bin ich davon überzeugt, in die Knie gehen. Warte, bis die Olympiade vorbei ist, das ist alles nur aufgebauscht. Die Leute sind nicht bekehrt da unten. Das ist alles nur aufgebauscht, man macht alles schön. Weißt du, und man verhaftet Pastoren zurzeit in China, damit sie während der Olympiade nicht in Erscheinung treten. Hauskreisleiter. In China läuft also ganz große Verfolgungswelle gegen Christen im Augenblick. Gott schaut nicht zu. Weißt du, man will nach außen so den Schein einer perfekten Kultur, einer perfekten Wirtschaft geben und diese Fassade wird zusammenbrechen. Warte, wenn ich dir sage, nach der Olympiade, da wird die Welt anders aussehen. Und warum gerade dort die Stürme und die Erdbeben und gerade in China so viel Leides, in der unsichtbaren Welt wird gekämpft. Die Chinesen brauchen auch Jesus. Und Gott liebt die Chinesen auch. Und Gott will sich ihnen auch offenbaren. Und so weiter. Und es sind auch Menschen, so wie du und ich. Pass auf, was passiert. Im Augenblick profitiert man noch von diesem Wirtschaftsboom China. Alle profitieren, der ganze Westen. Aber ich sage euch, das hat Gott mir beim Schlafen, der Herr gibt den Seinen im Schlaf, gezeigt, es geht bergab. Es geht bergab. Der nächste Börsencrash steht vor der Tür, das kann man schon an fünf Finger abzählen, was kommt. Wir werden nicht nur eine Inflation erleben, sondern wir werden eine Hyperinflation erleben. Glaub nicht, was diese Leute alles erzählen. Und die ganzen Sicherungssysteme werden durchbrennen und diese ganzen Sicherungssysteme werden zusammenbrechen. Das ist, was ich gezeigt habe. Deshalb, müssen wir jeden Gottesdienst einen Segnungsgottesdienst haben. Wir haben es nötig, jeden Tag einen Segnungsgottesdienst. Es werden reihenweise Firmen pleiten gehen. Armut wird noch zunehmen, Hartz-IV-Unterstützung wird gekürzt, Renten werden gekürzt, eine nie gekannte Massenarmut wird kommen. Ich sage das erst. Und wohl dir, wenn du am Tropf Gottes hängst. Wohl dir, wenn du gelernt hast, aus der Hand Gottes zu leben. Und nicht mehr aus deiner Hand und nicht mehr aus Menschenhand. Aus der Hand Gottes. Durch die Versorgung des Herrn. Und dann, als ich so aufgewacht bin und dann mich hingesetzt habe und meine Sachen geordnet habe, was soll ich tun? Und der Herr sagte, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles, was ihr essen sollt, anziehen sollt und so. Die Kleider werden sogar teuer, hat Gott mir gesagt. Die Klamotten, die du trägst. Also wenn du jetzt beim Sommerschlussverkauf was kaufen kannst, kauf. Nachher kannst du nicht mehr bezahlen. Ich sage das nur. Sogar die Kleider werden teuer. Weißt du, jetzt leben wir so üppig hier bei uns in unserer Hemisphäre und wir wissen oft nicht, was wir anziehen sollen, aber es wird teurer. Deshalb, lass das Reich Gottes Nummer eins sein in deinem Leben und dann kannst du mit dem Segen Gottes rechnen. Und es wird euch solches alles zufallen. Segen ist, und das ist, wenn du Kind Gottes bist, eine positive Einstellung. Gott steht hinter dir, Gott steht neben dir, Gott steht über dir, Gott steht unter dir, Gott steht vor dir, Gott umgibt dich von allen Seiten. Das ist Segen. Segen ist Gottes Zusage haben, grünes Licht vom Herrn. Deshalb warte ich immer noch, ob ich nach Indien fahre oder nicht. Ich warte auf das grüne Licht vom Himmel. Ich könnte in der ganzen Welt reisen, aber ich warte auf das grüne Licht vom Herrn. Segen ist Gottes Zustimmung und das ist, was wir brauchen. Das ist sowas wie der rote Punkt beim Bauen, Baufreigabe. Jetzt kann man weitermachen. Und wenn Gott uns nicht diesen roten Punkt gibt, nicht seinen Segen gibt, wir sollten nicht weitermachen, und zwar an gar nichts. Und erst da weitermachen, wo Gott uns den roten Punkt gibt. Jetzt kann weitergebaut werden. Segen ist Übereinstimmung mit Gott, und davon hängt alles ab. Er will ja unser Unterstützer sein, unser Versorger sein. Wir haben heute Morgen jemand gesagt, Versorgung, Versorgung, Versorgung. Oder der Herr ist unser Versorger, und so weiter. Und das ist er, Versorger. Wir Menschen sind von Gott abhängig. Deshalb bilde heute Abend in diesem Segnungsgottesdienst so eine Öse für dein Leben, wo der Herr einhaken kann. Gib einen Grund dem Herrn in dein Leben einzuhaken. Im Augenblick beherrscht der Teufel die Gesellschaft. Überall hat der Mammon das Sagen. Aber Gott sagt, ich möchte das letzte Wort haben. Ich möchte über allem stehen. Geld brauchen wir. Ohne Geld läuft nichts. Aber ich möchte größer sein als das Geld. Ich möchte den ersten Platz unter meinem Volk haben. Und nicht, dass die Menschen fragen, Geld, Geld, Geld. Und dann hat Gott mir noch etwas gezeigt, das dazugehört und passt auch in diese Richtung. Ich war also verblüfft. Weißt du, der Heilige Geist arbeitet in einer Linie, wie ein roter Faden durchzieht. Gott möchte im Teamwork mit dir und mit mir, mit uns zusammenarbeiten. Er möchte unser Partner sein. Ein Partner in Zeiten danach, und davor und darin. Er möchte unser Partner sein. Er möchte sich einhaken und er möchte uns an die Hand nehmen und führen. Teamwork. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und die Frage ist, mit wem arbeiten wir zusammen? In Amos Kapitel 3, Vers 3 habe ich heute Nachmittag gelesen. Da heißt es, gehen zwei Männer miteinander denselben Weg, die sich nicht vorher getroffen haben. Das können sie nicht. Dann kriegen sie sich und streiten sich. Aber wenn du dich schon vorher mit dem Herrn getroffen hast, wenn du schon mit dem Herrn geredet hast, wenn du deinen Heiland gut kennst, dann musst du nichts befürchten. Das steht immer an deiner Seite. Ich bin bei euch alle Tage, auch in der Endzeit. Unser Leben muss ein Teamwork werden mit Gott. Nicht nur mit Menschen, sondern mit Gott. Weißt du, es reicht nicht aus, dass du fleißig bist. Es reicht nicht aus, dass du alles so exakt machst, wie es in der Bibel drin steht. Was du brauchst, ist Glück, ist die Gunst Gottes, ist der Segen Gottes. Das ist, was du brauchst. Und Gott hat gesagt, Leute, es reicht nicht aus, fleißig zu sein. Du kannst eine Bewerbung nach der anderen schreiben. Du kannst alles unternehmen, das bringt dir nichts. Du brauchst Glück, Gunst und Segen. Und Glück, das kannst du nicht definieren. Was ist Glück? Es klappt oder klappt es nicht? Das hast du nicht in der Hand. Es ist eine offene Sache. Der Segen Gottes ist eine ganz offene Sache. Wenn der Herr mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Du brauchst Glück. Und zwar das Richtige im richtigen Augenblick zu tun. Du brauchst die richtigen Menschen, dass du gerade zu den richtigen Menschen im richtigen Moment kommst und das Richtige sagst. Das ist Gunst Gottes, Kairos. Gottes Leitung, nicht nur Rema. Dein Rema reicht dir nicht aus. Du brauchst nicht nur Rema. Was nützt mir ein richtiges Wort, das Wort des Herrn zu mir? Aber bring an die falschen Leute. Und die Leute sind gar nicht da, die ich bringen möchte. Und so weiter. Ich brauche das Rema und ich brauche das Kairos, diesen göttlichen Augenblick. Jesus hat immer gewartet, bis seine Stunde gekommen ist. Und um Segen Gottes zu bekommen, musst du auf die Stunde, nicht nur auf das richtige Wort Gottes warten, die reine Wahrheit warten, sondern du musst auch auf den richtigen Augenblick warten. Jetzt. Und jetzt noch nicht. Dass du dich richtig verhältst. Das ist Glück. Dein ganzer Fleiß hilft dir nicht, wenn du mit falschen Leuten zusammenkommst oder an die falschen gerätst. Deshalb Segen Gottes ist Führung. Deshalb habe ich gesagt, den Schuh mitbringen. Irgendjemand wird es tun müssen. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Du brauchst die Führung Gottes in deinem Leben. Du brauchst einen guten Geist, der dich leitet, der dir Kraft gibt und dich stärkt. Wenn du mit Gott übereinstimmst, und das ist Segen, Übereinstimmung mit Gott, dann kannst du Berge versetzen. Jesus sagt, wo zwei oder drei eins werden. Herr, komm in unsere Mitte. Herr, bleib bei uns und so weiter. Das ist Teamwork. Der Herr ist dort gegenwärtig, wo Einheit herrscht. Wo Übereinstimmung mit ihm ist. Epheser Kapitel 2, Vers 10 habe ich noch gelesen. Wir selbst sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus hat er uns geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar die guten Taten schon geschaffen, die wir nun auch tun sollen. Epheser 2, Vers 10. Also wir sind ganz und gar Gottes Werk. Das ist Segen. Ganz und gar. Gott hat uns auf diese Erde gestellt und wir sollen jetzt, wir sind gesegnet für diese Erde. Wir haben uns vermehrt. Ich habe mich auch schon vermehrt mit meiner Frau zusammen. Wir haben jetzt 10 Enkel. Also nicht nur, dass wir Kinder haben, sondern wir haben auch Enkel. So, und diese Vermehrung. Also, das ist ja schon ein Zeichen, dass wir gesegnet sind. Aber wir haben noch mehr. Also, diese schöpferische Bestimmung. Wir sollen Gutes sehen, Gutes ernten, die Güte Gottes genießen, so wie ein Samenkorn. Stimme mit Gott überein mit deinem Leben. Herr, genau das, was du gesagt hast, will ich tun. Gott kann dich nicht segnen. Ich sage dir noch, warum manche nicht gesegnet werden, wenn du nicht mit Gott übereinstimmst. Er kann dich nicht segnen, du kannst doch so fromm sein. Er kann dich nicht segnen, wenn du mit deiner Gemeinde nicht übereinstimmst. Er kann dich nicht segnen, wenn du mit deinem Pastor, mit mir jetzt also, nicht übereinstimmst. Roger hat mir heute Morgen an der Tür gesagt, weißt du, die in Afrika, die sind in Afrika nur gesegnet, weil sie ganz andere Referenz ihrem Pastor gegenüber haben. Und so weiter. Viel mehr Achtung. Und deshalb kann Gott sie segnen. Bei uns ist es immer so, ich bin mein Bruder in Christus. Gewiss, ich bin dein Bruder in Christus, aber ich bin auch der Diener in Christus. Der das Brot bricht und das Wort austeilt und so weiter. Du solltest eigentlich mich in doppelter Ehre achten. Ja, in aller Liebe. Und Paulus sagt, ich würde sogar euer Auge ausreißen und mir euer Auge geben. Also du sollst der, wo am Wort dient. Ich brauche das nicht. Ich gebe Gott die Ehre. Aber worum es geht, du kriegst von Gott mehr, wenn du mit deinem Pastor, mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, mit deiner Gemeinde, mit deinen Geschwistern übereinstimmst. Wo kein Einklang ist, ich kann mich zu Tod predigen. Kann noch so gut predigen und es wird nichts passieren. Einklang. Gott segnet, wenn zwei oder drei eins werden. Wenn du mit deinem Partner übereinstimmst, dann kann Gott dich segnen. Und viele stimmen mit ihrem Partner nicht überein. Mit sich selbst stimmen sie nicht einmal überein. Wenn du mit deiner Familie nicht übereinstimmst, Gott kann dich nicht segnen. Du kannst viel für deine Familie beten, aber wenn du mit deiner Familie nicht übereinstimmst, kann der Segen Gottes nicht fließen. Wenn du mit deinen Kindern nicht übereinstimmst, brauchst du für deine Kinder nicht beten, vergiss die Zeitverschwendung. Wenn du sie nicht liebst, nicht magst, nicht für sie bist, wenn du mit ihnen im Streit und im Krach und im Knatsch bist, da kann der Segen nicht rüberkommen. Du musst mit deinen Kindern übereinstimmen. Sie segnen, sie Gott überlassen und sie in die Hände Gottes legen und wissen, dass die sind dort gut aufbewahrt. Segen beginnt mit der Übereinstimmung. Mit wem stimmst du überein? Jesus ist mit seinem Vater eins gewesen. Du brauchst jemanden, der hinter dir steht, der dich unterstützt, der dich anerkennt, der dich lobt. Weißt du, meine Frau, die muss, wenn ich predige, nur so machen. Kann ich einpacken und nach Hause gehen. Macht er es aber so. Dann werde ich aggressiv. Und genau so ist es. Du brauchst die Zustimmung von deiner Familie. Wenn deine Familie nicht hinter dir steht, vergiss den ganzen Saftladen. Deine Familie muss hinter dir stehen. Und deshalb sollte dir ein Anliegen sein, dass dein Mann, deine Frau hinter dir stehen oder wer es auch immer ist und dass deine Familie hinter dir steht. Warum? Gott sagt in Prediger Kapitel 4 von Vers 9, zwei sind auf jeden Fall besser als einer. Wenn zwei zusammenarbeiten, bringen sie eher etwas zustande. Wenn zwei unterwegs sind, einer hin und einer hinfällt, dann hilft der andere auf die Beine. Das ist Segen. Unsere Gesellschaft vereinsamt, das ist ein Fluch. Wir haben so viele Menschen, aber wir haben keinen Menschen. So, aber wer allein ist, ist übel dran, wenn er hinfällt und keiner ihm aufhelfen kann. Der kann es an Betungsgottesdiensten, Lobpreisgottesdiensten und Konferenzen, Glaubenskonferenzen, Feuerkonferenzen besuchen, so viel du willst. Es hilft nichts. Du brauchst Bruder oder Schwester an deiner Seite, die hinter dir stehen, die dich unterstützen, die dir helfen, die dir unter die Flügel greifen. So wie unsere Schwester heute Morgen erzählt hat, die kommt in eine Kur und jemand ermutigt sie und dann geht's wieder aufwärts. Sonst leidest du nur Zusammenbruch. Du brauchst jemanden, der dich ermutigt, der dir auf die Schulter klopft, der dich lobt, der dich anerkennt. Das ist Segen. Wenn es kalt ist, gefällt mir. Es ist nicht kalt. Wenn es kalt ist, können zwei Schläfer sich gegenseitig wärmen. Aber wie soll sich einer allein sich warm halten? Du wunderst dich, warum dein Glaube so schwach ist. Du hast niemanden, der dich wärmt. Einer allein kann leicht überwältigt werden, aber zwei wehren den Überfall ab. Noch besser sind dann drei, sagt hier der Prediger Salomo. Man sagt, ein Seil aus zwei oder drei Schnüren reißt nicht so schnell. Du brauchst Partner. Und ich möchte heute auch dich segnen, dass du irgendjemanden findest. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Dass du jemanden findest, der mit dir zusammen betet, der mit dir zusammen den guten Kampf des Glaubens kämpft. Jesus hat immer zwei und zwei ausgeschickt. Und du brauchst den Segen dazu. Du kannst nicht irgendjemand nehmen, aber ich habe hier in der Gemeinde beobachtet etwas. Ich habe beobachtet Menschen, die sich zusammengefunden haben. Die reißen Bäume aus. Die reißen Bäume aus. Und du brauchst jemand, mit dem du Bäume ausreißen kannst und Pferde stehlen kannst und so weiter. Mit dem du durch dick und dünn gehen kannst. Ja, die Welt auf den Kopf stellen kannst. Du brauchst jemanden und du solltest beten. Vielleicht hast du niemanden, aber du sagst, ich stehe zur Verfügung, Herr. Und vielleicht wartet jemand auch, der sich zur Verfügung stellt. Und glaubt nicht, dass gleich und gleich sich gern gesinnt, sondern das, was überhaupt wie Feuer und Wasser ist, was nicht zusammenpasst. Gegensätze. Gott bringt Gegensätze zusammen. Genau entgegengesetzt. Und ich will dich segnen, dass Gott dich in den Gegensätzen segnet. Und am Anfang wirst du Anpassungsschwierigkeiten haben. Aber ihr wächst zusammen. Ihr ergänzt euch zusammen. Ihr befruchtet euch gegenseitig. Das ist diese Gegensätze. So. Was Segen ist, ist, dass Gott Menschen verbindet. Du plus Gott, das ist schon die erste Verbindung. Wenn die nicht stimmt, vergiss alle anderen Verbindungen. Du plus Gott, du plus Gemeinde, du plus dein Nächster, dein Nachbar, du plus dein Nächster. Weißt du, du bist eine Schneeflocke. Und während ich so betete, war so heiß, habe ich gedacht, oh Gott. Und dann hat Gott mir ein Bild von Schneeflocke geschenkt. Und mir das Bild von der Schneeflocke gezeigt. Eine Schneeflocke ist was Schönes, wunderbar. Jede Schneeflocke ist anders. Jede Schneeflocke ist ein Original. Jede Schneeflocke ist nicht wiederholbar. Aber was nützt eine Schneeflocke allein? Und dann, wo ich so sah, Schneeflocken, also ich bin eine Schneeflocke, Herr, habe ich gesagt. Und meine Geschwister sind Schneeflocken. Wunderbare Schneeflocken. Und wenn viele Schneeflocken zusammenfallen, ist plötzlich das ganze Landschaft weiß, neu eingekleidet. Viele zusammen. Du allein bist nichts und Gott segnet also deshalb Gruppe und Gemeinde, wenn sie alle ihre Eigenarten einbringen, ihre Schönheit einbringen und dann gehst du auf, Schneeflocke. Dann gehst du auf, dieses Bild von Schneeflocke, das ist Segen Gottes. Viele und doch alle aus der gleichen Küche. Wir brauchen Leute, die die gleiche Richtung gehen, die gleiche Ziele haben, die gleiche Vision haben. Weißt du, beim Heiraten, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe meine Frau gefragt, mal, möchtest du mich heiraten? Und wir haben gemerkt, wir haben so viele Ähnlichkeiten, wir haben so viele Übereinstimmungen. Und du kannst nur jemand heiraten, wenn du Übereinstimmung hast. Wenn du nicht übereinstimmst, dann könnt ihr nicht gemeinsam den Weg gehen, könnt nicht Partner sein und so weiter. Und deshalb ist die Frage, stimmst du mit Gott überein? Und wenn du mit Gott übereinstimmst, die nächste Sache, die dran ist, die nächste Sache, nachdem du mit Gott eins bist, wie sieht es mit dem Nächsten aus? Ja, wer ist mein Nächster? Das ist eine dumme Frage. Mach die Augen auf und dann siehst du genug Nächsten. Unser Bruder hat gefragt, ich möchte eine Frau haben. Wie kriege ich eine Frau? Ist eine gute Frage. Ich weiß, macht kein Problem. Nein, da hat er gefragt, wie kriege ich meine Frau? Ich denke nur an einen jungen Mann aus Heilbronn und der kam zu mir mit diesem Anliegen, wie kriege ich eine Frau? Und manche möchten heiraten, das ist gut. Der Mensch ist, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist und so weiter. Und er kam und sagte, ich möchte eine Frau haben. Also kein Problem, auf der Straße laufen so viele Frauen rum. Habe ich ihm gesagt. Ja, aber die sind nicht gläubig. Ich habe gesagt, ja, das ist dein Problem. Bekehre sie. Und weißt du, was unser lieber Andreas gemacht hat? Hat Zettel genommen, fing an zu missionieren. Am Strand hat er gepredigt, am Badestrand, im Bad, also Schwimmbad hat er gepredigt. Überall hat er Zeugnis gegeben, hat von Heiland erzählt und er war, hat nicht schlecht ausgesehen und Mädels haben ihm zugehört. Und was passiert? Die Inge bekehrt sich. Und nach gar nicht so langer Zeit hat er seine Inge geheiratet und die haben jetzt, glaube ich, 2 Kinder und sind glücklich verheiratet. Die habe ich sogar getraut. Wie finde ich meine Frau? Du sollst nicht gemein abklappen und sagen, wo sitzen ein paar Mädels und ein paar Jungs. Nein, du solltest missionieren, denn in der Welt draußen sind diese Leute. Die müssen nur ins Reich Gottes bringen. Die Bibel sagt, trachtet nach dem Reich Gottes, so wird euch alles zufallen. Und du wirst die richtigen Partner finden. Und wenn du nicht nach dem Reich Gottes trachtest, du wirst du den Teufel finden unterwegs. Und dann bist du mit dem Teufel nachher verheiratet oder mit einer Hexe. Und das reicht dir nachher für den Rest deines Lebens. Bist du lackiert. So, okay. Schneeflocke. Ist so wichtig, Gott fängt beim Einzelnen an. Ich will beten, ich werde beten für euch, keine Sorge. Weißt du, wenn Gott segnet ganze Familien. Gott segnet nie Einzelne. Immer ganze Familien. Wenn Gott jemand bekehrt, bekehrt er ganze Familien. Wenn Gott jemand heilt, heilt er ganze Familien. Wenn Gott etwas Gutes tut, tut er ganzen Familien Gutes. Und ich möchte ganz schnell noch Josef, den habe ich schon aufgeschrieben gehabt vor 3 Wochen. Diesen Josef. Josef war ein Gesegneter und überall, wo er hinkam, war er ein Segen. Beim Potiphar, im Gefängnis, nachher später beim Pharao, überall, er war der Gesegnete. Wenn du einmal gesegnet bist, bist du selbst im Gefängnis ein Gesegneter Gottes. Bist du in der Not, in der Schwierigkeit ein Gesegneter Gottes. Und Gott reflektiert sich durch den Einzelnen. Jeder Einzelne ist so ein Schneeflocke, so ein Punkt, wo Gott weitermacht. Jeder Einzelne. Und Gott gebraucht dich als Haken. Das hat Gott mir gezeigt. Jeder ist so ein Haken, wo Gott sich einhängt. Hier ist so ein Loch. Du musst nur so ein Loch sein. Nur Minus. Gott hängt sich bei dir ein. Du bist wie der Strick, an dem alles dran hängt. Oder diese Stange, Abschleppstange, an dem alles dran hängt. Gott braucht immer nur einen einzigen. Du hast dich schon oft gewundert. Ich habe mich schon so oft gewundert in der Seelsorge vor Jahren. Ich habe mich gewundert, warum Gott immer nur Einzelne aus der Familie, aus der Sippe, aus der Verwandtschaft, aus dem Freundeskreis, immer nur Einzelne. Warum hat er nicht gleich alle auf einmal bekehrt? Warum? Gott reicht nur einer, wo er sich einhaken kann. Du bist das Einfallstor Gottes für die Herrlichkeit Gottes in deine Familie. Nur einer. Nur ein Gläubiger reicht, um ein ganzes Haus rauszuziehen. Und Gott hat dieses Bild mir gezeigt von diesem Haken. Da sind sie alle im Sumpf drin, versumpft. verloren und Gott braucht nur einen, den er da anhaken kann und mit seinem Kran und mit der Hilfe des Heiligen Geistes zieht das hier alle raus, die ganze Sache, um was da dran hängt. Und zwar alles, was da dran hängt. Das Bild hat Gott mir gezeigt und das gebe ich weiter, das ist Segen. Und du bist gesegnet, damit durch dich andere gesegnet werden, damit ganze Generationen durch dich gesegnet werden, deine ganze Umgebung durch dich gesegnet wird. Gott braucht nur einen. Einen, der sich als Aufhänger zur Verfügung stellt. Micha, ich bin bereit. Ich bin bereit. Gott braucht nur einen, der anfängt. Und dann geht die Sache weiter. Gott braucht nur einen, an dem er seinen Knoten machen kann. An einen, an dem er festmachen kann. Gott braucht das Stichwort und er braucht dich. Das ist es. Er braucht nur dich. Nur ein Gesicht und er kann eine ganze Familie damit retten. Eine Sippe oder was auch immer dran ist. Gott weiß, was du kannst und was du nicht kannst und was er dir zumuten und nicht zumuten kann. Und er weiß, wie viel er da dranhängen kann. Weißt du, da hängt er, Kinder, Kindeskinder und Kinder, Kinder, Kindeskinder. Er braucht aber jemand, der seine Sache repräsentiert und den Segen weitergibt. Er braucht jemand, der sich Gott zur Verfügung stellt. Der Junge mit den 5 Broten, 2 Fischen. Gott segnet Abraham und er sagt, in dir, Abraham, sollen gesegnet werden alle Geschlechter, alle Nachkommen. Wenn du gesegnet bist, sind in dir, und deshalb, ich sage dir, wenn du gesegnet bist, sind in dir alle deine Nachkommen gesegnet. Weil du dieser Einhänger bist, dieser Aufhänger bist, dieser Haken Gottes bist. In dir sind alle deine Generationen nach dir gesegnet und sogar neben dir auch. Was für Abraham gilt, gilt auch für dich. Du musst Gott nur treu sein. Ich denke nur an den Lot und so weiter. Der Engel, bevor der Engel irgendetwas Gerichtes, etwas Verderbliches bewirken, diese Gerichtsengel, diese Endzeitengel, bevor die irgendetwas tun, kommen sie zuerst zu dir und sagen, Johannes, ich bin unterwegs jetzt nach Pankow. Was sieht das und das, dort wohne ich und so weiter, und so weiter. Dann kann ich sagen, nein, Herr, um Himmels Willen, was fällt dir da ein, nach Pankow zu gehen oder nach Zehlendorf zu gehen oder sonst wohin, nach Golm zu gehen, was fällt dir ein? Dort wohnt mein Bruder, meine Schwester und die müssen gerettet werden. Und dann werde ich natürlich nicht gleich sagen, dass meine Bruder, meine Schwester dort wohnen, denn die haben sich ja von mir getrennt, Lot damals in Sodom. Aber Herr, um 50 Gerechte Willen wirst du doch die Stadt nicht verderben. Nö. Und dann siehst du, wie Gott, wie dieser Abraham schachert und wer da verhandelt und am Schluss kommen sogar 10. Und nur aufgrund von dem Gebet von Abraham wird Lot gerettet. Und nur aufgrund von den Gebeten, die du sprichst, rettet Gott deine Nachbarn, auch wenn du mit Gott manchmal so schacherst. Gott rettet die Angehörigen. Und Lot hat wahrscheinlich gar nicht gewusst, wie bin ich da rausgekommen. Das muss ein Wunder gewesen sein. Aber die Gnade Gottes war. Und die verborgenen Gebete der Tante, der Oma, des Opas oder dem Vater Abraham, diese verborgenen Gebete, der Gesegnete rettet sein ganzes Gesinde. Und du bist der Anfang, du bist die neue Wurzel, der neue Spross. Gott hat dich vorausgeschickt, deshalb bist du hier. Heute Abend bist du nicht durch Unfall und durch eine Panne hier, sondern Gott hat gewollt, dass du hierher kommst, dass du gesegnet wirst. Und zwar, du bist vorausgeschickt, um Segen abzuholen für die ganze Sippe, die du vielleicht noch nicht mal ganz kennst, wer alles so zu dir gehört. Alle, die mit dir reisen, die werden gerettet. Ob du sie persönlich kennst oder nicht persönlich kennst, wie du mit ihnen verbunden und verwandt bist, spielt auch keine Rolle. Alle, die mit dir zusammen im Boot sitzen, in der Firma. Und weißt du, die Leute müssen merken, in deiner Firma, wo du arbeitest, die Leute müssen merken, hier sitzt ein Gesegneter oder eine Gesegnete. Da läuft alles zu. Seitdem die Person da ist, haben wir Aufträge, seitdem die Person da ist. Mir schrieb ein Bruder, der hört meine Predigten im Internet und er sagt, Bruder Matutis, ich bin so ermutigt und dieser Geist der Armut, ich muss irgendwo mal über den Geist der Armut gepredigt haben und so wie der Geist der Armut ausfährt und so weiter. Und wissen Sie was, oder schreibt mir, wissen Sie, jetzt plötzlich habe ich meinem Chef gesagt, wir müssen nicht negativ denken, wir müssen positiv denken und wir müssen jetzt Aufträge erwarten und bei mir hat es nicht geklappt, aber als ich den Armutsgeist ausgetrieben habe, Plötzlich hat meine Firma Aufträge bekommen und ich bin jetzt Nummer 1 in der Firma, im Verkauf ist er irgendwo tätig. Ich bin jetzt Nummer 1. Und das schon über Monate. Und ich möchte Ihnen nur danken für das Wort Geist der Armut austreiben. Schluss mit dem Geist der Armut. oder des Mangels, verstehst du? Oder es klappt nicht, es geht nicht. Nein, denk positiv, und weil Gott mit dir ist, du kannst über Mauern springen, Hindernisse überwinden. Für dich sind Probleme kein Problem. Du machst aus jedem Problem ein Projekt. So, du gehst voraus. Josef ist vorausgegangen. Du gehst auch im Gottesdienst voraus hierher, für deine Familie, für den Segen abzuholen. Josef ging nach Ägypten voraus, um die Familie zu retten, Brot zu besorgen, wenn nachher die Hungersnot kommt. Du musst nicht warten, bis ein Engel kommt. Du wirst vorausgeschickt. Und du bekommst den Segen, du bist der Gesegnete Gottes. Und du wartest dort 21 Jahre oder 20 Jahre oder 15 Jahre oder 10 Jahre oder 5 Jahre. Du wartest auf die Stunde X, wo Gott vorgesehen hat, und dann plötzlich, wenn die Not da ist, bist du da zur Rettung. Gott schickt dich immer vor zur Rettung. Das ist der Segen. Ich segne heute deshalb die Anfänge, segne ich. Was hast du mitgebracht zum Segnen? Für die dunkelste Stunde wirst du zubereitet. Wenn alles dunkel ist, wenn alle Lichter ausgehen, wenn sie ihren Benzin nicht mehr bezahlen können, wenn ein Liter Diesel 10 Euro kostet. Und die Zeit wird kommen. Ich weiß gar nicht, was ihr machen werdet, wenn die ganze Heizung nicht mehr funktioniert, wenn ihr kein Öl mehr kaufen könnt. Mit Biosprit wahrscheinlich werdet ihr heizen. Ich sage euch, wir gehen dunklen Zeiten entgegen. Und was werden wir machen? Werden wir wahrscheinlich wieder Holz aus dem Wald holen. Das wird wahrscheinlich wieder kommen. Und das Land rot und vernichten und so weiter, kommt ein anderes Übel. Wenn wir nicht gesegnet werden, wir werden nicht zurechtkommen. Und deshalb, wir müssen zurechtkommen. Hier sagt die Bibel, wenn zwei in einem Bett liegen, die wärmen sich gegenseitig. Vielleicht wirst du lernen müssen, mit deinem Bruder, mit deiner Schwester einfach ein bisschen näher zusammenrücken. Nicht mehr diese großen Apartments und Villas und so weiter. Nein, wir wohnen jetzt enger zusammen. Wir müssen Energie sparen. Wir machen Fahrgemeinschaften. Und wir werden Dinge tun, die wir vorher uns so gewehrt haben zu tun, die nehme ich nicht mehr. Nein, die passen nicht zu mir. Nein, um Himmels Willen. Da wirst du froh sein, dass du vielleicht mitgenommen wirst. Gott wird die Dinge umdrehen und alles auf den Kopf stellen. Das hat mir gezeigt. Die Dinge, was du denkst heute, es geht nicht, das wird gehen müssen. Leute werden aufwachen, sogar Fromme werden aufwachen. Dann werden sie nicht mehr von Kreuzberg bis nach Tegel fahren zum Gottesdienst, da werden sie die nächste Gemeinde um die Ecke nehmen. Und ich war so froh, als die Energiekrise war, die Ölkrise, ich habe das miterlebt. Weißt du, und plötzlich kamen die Leute, die sind 3-4 Gemeinden vorbeigefahren bis zur nächsten Gemeinde, weil alle nicht gut waren und nur noch dahin gefahren sind. Dann kamen sie, weil sie kein Auto fuhr, weil es kein Benzin gab und so weiter, dieser autofreie Sonntag. Dann mussten sie die nächste Gemeinde um die Ecke nehmen. Und ich sage, genau das wird Gott tun. Gott wird die Christen wieder zusammenbringen, die zusammengehören. Die nächste Gemeinde um die Ecke. Da wirst du nicht mehr fragen, haben die reine Wahrheit? Haben die das? Nein, da wirst du nur fragen, sind das Kinder Gottes? Lieben sie den Heiland? Es wird der Tag kommen, wo wir die Mieten nicht mehr bezahlen können. Da werden wir zusammenrücken, da werden wir den evangelischen Pfarrer und den katholischen Pfarrer fragen, können wir nicht zusammen einen Gottesdienst machen? Ich singe, du predigst. Ja? Können wir nicht zusammen Gebetsstunden machen? Wir werden erstaunt sein, was dann plötzlich möglich sein. Weißt du, Gott arbeitet. Gott ist in Arbeit. Wir sind in der Endzeit. Und da wird es keine x Gemeinden geben, hunderte oder tausende von Gemeinden, da wird es vielleicht nur 2-3 Gemeinden geben. Bevor Sodom unterging, wurde Lot rausgeholt. Bevor die Katastrophen kommen, Gott rettet seine Kinder, Gott lässt seine Kinder nicht untergehen. Deshalb ist es so wichtig, dass die Anfänge gesegnet werden. Und dann ist es egal, und es ist interessant, als die Engel nach Sodom kommen und zu Lot eintreten und sagen, Lot, sag deinen Verwandten, wer alles noch da ist, die sollen alle gerettet werden. Schwiegersöhne, obwohl die nicht verheiratet waren, die werden auch gerettet. Die Schwiegersöhne, die waren nicht verheiratet. Die zukünftigen Schwiegersöhne. Sag's allen, dass sie rauskommen aus Sodom. Aber denen war es lächerlich. Die Töchter kamen raus und so weiter. Und es waren ganz verdorbene Mädels. Wirklich verdorbene. Kannst die Geschichte nachlesen, dann bist du entsetzt. Aber weißt du, Gott achtet nicht mehr auf das Äußere. Wenn jemand zu dir gehört, gehört er zu dir. Um Davids Willen, ich bin entsetzt, was der liebe Gott um Davids Willen alles macht. Salomo, so ein Hurenbock, würde ich sagen, so ein König. 900 Frauen, ich weiß gar nicht, wer damit fertig geworden ist. Aber nur als Beispiel. Und um Davids Willen wurde das Königreich nicht von ihm genommen. Dann war der Hiskia um Davids Willen und dann der Schlimmste von allen mit der Isabel verheiratet, mit der Königin von Sidon und so weiter, Prinzessin von Sidon und so weiter, dieser Ahab. Und das einige Jahrhunderte danach sogar. Um Davids Willen werde ich nicht das Reich Israel ganz wegnehmen von ihm. Um David. Weißt du, Gott segnet immer um des Gläubigen Willens. Und David, war David perfekt? War David vollkommen? War David ein besonderer Heiliger? So heilig wie David war, bist du auch. An seinen Händen klebte sogar so viel Blut, dass er nicht einmal den Tempel Gottes bauen durfte. Und um Davids Willen, der Gesegnete bleibt gesegnet. Das ist eine Botschaft, die ich weitergebe. Wenn Gott dich, deshalb ist es so wichtig, hol dir den Segen Gottes ab. Und zwar gleich am Anfang deines Lebens. Gleich am Anfang deiner Arbeit, gleich am Anfang deiner Entscheidungen. Und wenn du einmal auf der Segensspur bist, kommst nicht mehr runter. Es gibt so viele gescheiterte Menschen, nur weil sie sich nicht den Segen Gottes abgeholt haben. Der Segen Gottes ist der Ausweg aus allem Scheitern. Der Segen Gottes entscheidet über Gelingen oder Scheitern. Wenn du nicht gesegnet bist, scheiterst. Der Segen Gottes entscheidet über Überleben oder nicht überleben. Der Segen Gottes. Heute Morgen war mein Text, Jesaja 40, 31. Aber die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Der Segen Gottes macht dich zum Adler und nicht zum Hühnchen, der nur gackert und Würmer sucht. Und so Haare in der Suppe sucht oder sonst noch was. Nein, der Adler hat seine Augen. Adler kann sogar aus weiter Ferne sogar das Opfer, die Beute anvisieren. Die haben einen ganz klaren Blick. Gott will dir einen ganz klaren Blick schenken und zwar in die Zukunft, nicht nur jetzt für den Augenblick. Der Adler guckt nicht, was gerade vor die Füße ist, was da krabbelt. Adler interessiert es nicht. Adler hat große Probleme mit vom Stand aus, vom Misthaufen zu starten, hat ein Adler große Probleme. Der Adler guckt in die Ferne. Kinder Gottes, wir sollen lernen, mit Adlers Augen in die Ferne zu gucken. Das ist gesegnete Augen. Sehen, was wird Gott danach tun? Und er visiert seine Beute ganz klar an. Fliegt er und stürzt sich auf die Beute, weil er schon von Weitem sieht. Sieht deinen Segen, sieht die Herrlichkeit, sieht deine Familie, wie sie vor Gott stehen und alle Gott miteinander loben und preisen und Ringelreiher tanzen. Deine Enkelchen und Urenkelchen und so weiter, wie die alle Gott loben und preisen. Sieh dir im Himmel, du sollst weiter sehen als nur deine Nasenspitze. Du sollst die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist der Segen. Der Anfang wird gesegnet und er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Kinder Gottes, wir brauchen keine Angst zu haben vor der Zukunft, was kommen wird. Der Segen Gottes macht uns überall zum Gewinner. Und Gott hat noch mehr etwas gezeigt, der Tag wird kommen. Und vielleicht wird er schneller sein, deshalb von diesem Zusammenrücken, dass nur die Kinder Gottes was zu essen haben werden. In der Endzeit wird es so sein wie bei der Witwe in Sarepta. Das wird sich wiederholen, diese Geschichte. Und nur diejenigen, die gesegnet sind, bei dem der Prophet des Herrn da ist, bei dem das Wort des Herrn, bei dem der Geist des Herrn ist, bei denen die Salbung da ist, die Gott gehorchen, die werden Brot haben. Und der Tag wird kommen, Geschwister, wo Menschen sich an euch hängen werden. Und deshalb bist du vorausgeschickt worden, um Brot zu holen. Deshalb fährst du auch so weit, um Brot zu holen für deine Sippe. Du bist zur Vorbereitung wie Josef, damit die Kornhäuser stehen. Und wir sind vorausgeschickt worden. Wir haben uns oft gefragt, mein Gott, warum das alles? Warum muss ich alles so durchmachen, so viel Pannen und Pleiten und so viel Schwierigkeiten und so viel Kummer und so viel Leid und so viel Schmerzen ertragen? Herr, was mutest du mir alles zu? Du bist vorausgeschickt, um deine Familie zu retten. Josef ist vorausgeschickt worden, um die Familie Jakob und die ganzen Brüder, auch wenn sie böse waren, zu retten. Und der ist vorausgeschickt worden. Du bist vorausgeschickt hierher. Du bist dieser Haken Gottes, der nachher alle anderen nachziehen wird. Und du wirst alle anderen nachziehen, wie Josef seinen Vater nachgezogen hat und seine Familie nachgezogen hat und so weiter. Und du bist vorbereitet, um deine Familie überleben zu lassen. Der Tag wird kommen, im Angesicht deiner Feinde wirst du den Tisch decken. Du wirst diese paar Brote nehmen, diese 5 Brötchen und 2 Fischen und du wirst danken. Und Leute werden, Gott hat mir gezeigt heute Nachmittag beim Schlafen. Gott hat mir gesagt, der Tag wird kommen, wo Kinder Gottes, wo deine ganzen Verwandten, deine Schwägern und Schwägerinnen und Freunde und Bekannten zu dir nach Hause kommen, weil nur in deinem Haus Brot gibt. Und zwar merkwürdiges Brot. Du betest und das Boot wird gesegnet und der Kanten wird nicht weniger und nicht weniger und nicht weniger. Und so weiter. Und du wunderst dich, Mensch, was ist da? Und du kennst noch diesen Bruder Popov, der Bruder Popov da in Neukölln, als er in der Kriegszeit und so wie der Bruder ist, sagte, ach kommt Geschwister, nach dem Gottesdienst, der haben in der Krausestraße Gottesdienst gehabt und nach dem Gottesdienst auf der Krausestraße, kommt Geschwister nach Hause, nach Neukölln, die wandern alle nach Hause, kommen zu Hause an. Die Frau sagt, um Himmels Willen, Bruder, wir haben doch nur ein Stückchen Brot, das reicht gerade für uns. Ach, das sagt, macht nichts. Dann hat er das Brot genommen, so wie unser Popov war, und nahm das Brot, hat die Hände draufgelegt und sagt so, Gertrud hieß, glaube ich, die Frau, oder Gerda, schneid mal und servier jetzt. Und er hat geschnitten, und am Schluss ist immer noch so ein Kanten übrig geblieben. Und das hier in Deutschland, hier in Berlin, hier in Neukölln. Bei Gott ist das, und wir werden sowas erleben, mittendrin in der Krise, wie Gott die Seinen durchbringt. Du wirst Besuch bekommen und du wirst sie mit Engelspeise nähren. Du brauchst den Segen dazu. Du musst jetzt schon darauf eingestimmt werden, darauf vorbereitet werden. Und warum hat Gott gerade die Witwe in Sarepta benutzt? Die Frau war innerlich vorbereitet für den Segen Gottes. Und die war nicht kleinkariert, die war großzügig. Ach, was willst du, Elia? Ja, geh und back dein Brot, aber bring mir zuerst. Du siehst, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dir wird solches alles zufallen. Gott testet dich, bist du bereit? Und so weiter. Der Segen kommt nicht so, dass man aus dem Ärmel schüttelt. Nein, der Segen hat seinen Preis. Der Segen hat seinen Preis. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann brauchst du nicht mehr weiter sorgen. Weißt du, wenn du den Segen Gottes hast, brauchst du keine Sorgen mehr ernst nehmen, dann hast du ausgesorgt. Aber wir haben den Segen Gottes nicht und wir sollten uns viel mehr von Gott segnen lassen. Und wie gesagt, dieses Bild, was Gott mir gezeigt hat, das wird kommen, das wird passieren. Weißt du, die Armut wird so groß, die ganzen Hartz IV werden gestrichen, weil der Staat selber pleite sein wird. Unsere Staaten werden selbst pleite gehen. Die sind auf dem Weg zur Pleite. Die Gurus tun was zu und sagen, ja, Wirtschaftsausschwung und so weiter. Oder die versuchen jetzt schuldenfrei zu werden. Und was da auch die Wirtschaft alles macht, alles nur Schwindel. Alles nur Schwindel. Leute, Hartz IV wird nicht mehr funktionieren. Die Renten werden nicht mehr funktionieren. Anstatt dass die erhöhen jetzt schon keine Renten mehr. Aber, oder kaum noch. Aber die werden noch gestrichen. Halbiert. Und so weiter. Und da stehen wir alle blank da. Und wohl dir, wenn du gelernt hast, wie die Witwe in Sarepta, im Glauben zu leben, vom abhängig zu sein, vom Segen Gottes. Wir müssen lernen, vom Segen Gottes zu leben. Und zwar nicht erst morgen und übermorgen, sondern heute ist der Tag des Heils. Heute ist die angenehme Zeit. Halleluja. Preis Gott. Wir heben die Hände auf zum Himmel und preisen Gott. Halleluja, Halleluja. Du erwartest von Gott einen Segen. Der Herr will dich segnen. Er sagt, ich will dich mehren. Ich will deinen Glauben mehren. Und du wächst in der Gnade Gottes, dass du großzügig bist. Und selbst wenn du die letzte Mahlzeit zubereitest und nichts mehr hast, und dann sagst, wir wollen sterben. Und in dem Moment, wo du sterben willst, fängst du an, richtig zu leben. Wo du nichts mehr hast, dann lebst du in der Gnade Gottes auf und du wirst versorgt auf übernatürliche Art und Weise. Und Gott hat mir auch noch gesagt, so wie ich den Elia mit Raben versorgte damals, so werde ich meine Kinder mitten in der Krise versorgen, mitten in den Problemen der Endzeit versorgen und ich werde sie alle zusammenbringen und sie werden so viel Wärme haben, dass sie sogar noch andere wärmen können. Halleluja. So viel Liebe haben, damit sie noch anderen abgeben können und du wirst noch so viel von dem Segen Gottes haben, damit du noch allen anderen teilst. Du bist der Haken Gottes. Gott will bei dir sich einhaken. Halleluja. Vater, hak bei uns ein. Oh Herr, hak bei uns heute Abend ein. Es ist ein Heilungs- und Segnungsgottesdienst. Und ich möchte, dass du bei uns anfängst. Das Reich Gottes fängt hier bei uns an. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und der Herr sagt, was du tun willst und was du träumst, das fang an, jetzt zu tun. Jetzt ist die angenehme Zeit. So gut wie du heute hast, wirst du nie mehr haben. So angenehm, wie du heute hast. Weißt du, Gott hat mir vor einem Dreivierteljahr hier in dieser Gemeinde gezeigt, vielleicht vor Dreivierteljahr, hat er gezeigt, Leute, wenn ihr Benzin braucht oder Heizöl braucht, kauft jetzt Heizöl. Und wer da Heizöl gekauft hat, der hat noch günstig eingekauft. Dann sind die Preise innerhalb von diesem Jahr so rapide in die Höhe gestiegen. Weißt du, Gott sagt nicht umsonst, aber Gott bereitet seine Kinder vor, einige haben es getan. Und einige haben gesagt, nein, der Bruder Matthäus spinnt. Ich bin nicht. Ich sage dir Wort Gottes. Und Gott hat mir gezeigt, kauft Heizöl. Und so weiter. Und einige bedanken sich bei mir heute noch, dass das, wir haben so günstig eingekauft. Heute könnten wir fast gar nicht bezahlen. Nur als Beispiel. Gott warnt. Gott tut nichts nach Amos 3, Vers 7, ohne vorher seinen Knechten und Mägden zu sagen. Gott redet. Und du solltest auf das Reden Gottes hören und wir sollen den prophetischen Geist haben. Dein Geist muss gesegnet werden, dass du anfängst, Prophezeiungen zu, für dich selber, nicht für die anderen, für dich selber. Dass Gott dir sagt, das kaufst du, das lass du lieber weg. Das bringt nichts. Das machst du und das machst nicht. Da gehst hin und dort gehst nicht hin. Du brauchst diesen prophetischen Geist vom Himmel, dass du genau dirigiert von oben wirst. Und deshalb, Halleluja, praise Gott. Wir singen ein Lied zuerst einmal und dann werde ich Leute aufrufen zum Segnen. Zuerst einmal die, die was mitgebracht haben. Und du kannst immer noch nachdenken, was bringe ich mit? Und ich weiß, heute Abend sind Leute da, die haben etwas mitgebracht. Vielleicht den Kugelschreiber. Und du sagst, ich habe einen Auftrag von Gott, ein Buch zu schreiben. Vielleicht bringst du den Kugelschreiber mit und ich segne den Kugelschreiber. Es muss irgendetwas sein, wo Gott aufhängen kann, wo Gott mit dir Geschichte machen kann, neue Geschichte, neues Kapitel schreiben kann. Ich brauche etwas. Ich werde zuerst einmal nur für Leute beten, die etwas mitbringen zum Segnen. Und bring mir zuerst das Stück, verstehst du? Und nachher denk drüber weiter, bete weiter. Du hast Zeit. Wir haben noch so viel Zeit heute Abend. Wir werden in der Gegenwart Gottes gehen. Wir bringen aber zuerst mal unser Opfer. Lass uns zuerst mal heute noch in Sprachen anbeten. Oh, Glory, Halleluja. Lass uns in seine Gegenwart gehen. Lass uns sein Angesicht suchen. Gott begegnet uns, wenn wir sein Angesicht suchen. Oh, Scharabaramati. Was dein Werk ist, dort stellt euch rüber an die Wand, so, damit die anderen mitbeten können, mittragen können. Praise Gott. Deine Gitarre nicht mitgebracht. Den Stimmungsbarometer, ja. So, oh, du bleibst gleich vorne. Du glaubst wenigstens. Die anderen dürfen sich dort hinstellen, er glaubt wenigstens. Er bringt seinen Schuh mit. Halleluja. Vater, ich segne ihn. Einfach hinten, schließt euch hinten an, so weit wie möglich. Hat noch jemand seinen Schuh? Bring's her, komm mit nach vorne. Ich bitte zuerst mal die Einschuhigen. Einfach da drüben, fang vor da drüben an.
Sie haben doch zu mir gesagt, bevor ich bin nach Hause gegangen.
Was, gleich zwei? Neu, die sind ganz neu. Was hast du damit vor?
Ja, ich will die laufen, weil die sind so bequem.
Okay, aber nicht nur laufen. Du sollst für Gott laufen. Den guten Lauf des Glaubens. Gott will etwas ganz was anderes mit dir, dass du für ihn läufst. Und viel besser mit ihm läufst, mit diesen Schuhen. Leg deine Hände da drauf. Lieber Heiland, ich segne jetzt diese Schuhe, die sie extra für diesen Gottesdienst hier gekauft hat. Herr, und ich möchte, dass sie jetzt läuft in der Kraft und Gnade Gottes. Die Bibel sagt, wie lieblich und wie fein sind die Füße derer, die Frieden bringen. Du sollst eine Friedensbringerin sein. Eine Trägerin des Segens Gottes. Und wo du hinkommst, und ich segne dich jetzt. Halleluja. Und du sollst gesegnet werden mit dem Segen Gottes. Und ich salbe dich, weil du glaubst, dass Gott deine Füße segnen will. Stell dir mal vor, deine Füße machen nicht mehr mit. Du musst im Rollstuhl sitzen, das muss geschoben werden. Das wäre alles Katastrophe, nicht auszudenken. Und der Herr will dir flinke Füße geben, bewegliche Füße. Ich habe heute Morgen gepredigt, ich weiß nicht, warst du da oder warst du nicht da?
Klar, ich habe zu mir gesagt,
ich soll die Schuhe. Ja, ist okay. Und weißt du, wir sollen wie diese Kugel beim Hesekiel Kapitel 1 in jede Richtung flexibel sein. Gott will dir einen flexiblen Geist schenken. Hast schon, flexiblen Geist, dass du aufhörst, Polnisch und Deutsch und Russisch und Chinesisch und so weiter, sondern dass du anfängst in der Richtung, wo Gott dich treibt, wo der Heilige Geist dich leitet. Halleluja, Vater, ich segne diese Schuhe ganz besonders und diese Füße ganz besonders, dass sie sollen gesegnet sein. Halleluja, Halleluja. Und hilf, dass sie läuft und nicht müde wird. Und dass sie so viel Energie hat zum Durchhalten, zum Durchziehen, Halleluja, dass sie nicht ausrutscht und dass sie nicht stolpert. Weißt du, und der Feind, wenn der Teufel arbeitet, sage ich auch zu den anderen, die noch hier nach vorne kommen, der Teufel versucht, dich zu Fall zu bringen, dass du das Gelenk verrenkst und dass dich läuft und so weiter. Das ist alles der Teufel. Der Herr will dir gesunde, starke Füße schenken. Halleluja. Amen.
Was soll ich weiter?